Hallo?
Hallo?
Hey Jochen, Jochen Stey am Telefon. Hallo, wunderbar. Schön, dass es geklappt hat. Warte einen Moment. So, hallo, schönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im Hörerfenster bei Radio X mit der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Das war jetzt im Moment etwas, der Anfang etwas chaotisch. Aber wir hoffen, wir bekommen das so hin. Ja, mein Name ist Otto Gebhardt. Ja, der Jahreszeit angemessen heute etwas verschnupft. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Wir werden uns heute mal wieder mit dem Thema Atommüll, Müllentsorgung etc. beschäftigen. Ich hoffe, die, die jetzt öfter mal bei uns zuhören, denken jetzt nicht, ach, nicht schon wieder. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, einen guten Grund eigentlich, wie ich finde. Ich hatte vor rund 4 Wochen die Möglichkeit, bei einer Veranstaltung von Bye Bye Biblis in Dreieich-Sprendlingen den Jochen Stey von der Bürgerinitiative ausgestrahlt kennenzulernen, mit ihm zu unterhalten und hatte da die Idee, doch mit ihm eine Sendung hier zu gestalten. Er sitzt in Hamburg am Telefon. Hallo Jochen, ist wunderbar, dass es geklappt hat und dass du angerufen hast. Guten Tag nach Hamburg. Ja. Ja, also fangen wir gleich mal an. Ausgestrahlt ist eine Bürgerinitiative. Erzähl doch mal, wer bzw. was ihr genau seid und vielleicht eine kurze Geschichte von Ausgestrahlt.
Ja, ausgestrahlt ist jetzt nicht eine, sagen wir mal, so eine klassische Bürgerinitiative, wie sie an vielen Orten in Deutschland ja sozusagen lokal arbeiten. Also zu allen möglichen Themen gibt es ja Bürgerinitiativen, aber eben auch viele gegen Atomkraft, an Standorten von Atomkraftwerken, Atommüll lagern, aber auch in vielen anderen Städten. Ausgestrahlt versucht so ein bisschen die Koordination all dieser Initiativen zu machen. Das heißt, es ist eigentlich mehr so eine bundesweit tätige Anti-Atom-Organisation. Wir sitzen in Hamburg, haben da ein Büro, und gibt es seit in dieser Form jetzt seit 2008, also auch wirklich mit Leuten, die das dann beruflich quasi machen. Also wir haben 11 Leute, die hier im Büro arbeiten. Das Ganze finanziert sich über Spenden von Leuten, die halt selber auch gegen Atomkraft engagiert sind und sagen, wir wollen, dass es so eine Organisation gibt, die das Ganze so ein bisschen bündelt. Wir
Also
machen viel, ja.
ihr seid quasi bundesweit aktiv, indem ihr auch mit lokalen Bürgerinitiativen, Umweltgruppen, bundesweiten Umweltgruppen zusammenarbeitet. Ist das so richtig?
Genau, also ausgestrahlt hat sozusagen die großen Proteste, als es gegen Laufzeitverlängerung ging im Jahr 2010 oder dann auch nach dem Beginn der Fukushima-Katastrophe, diese großen Proteste mit auch initiiert und mit organisiert, aber natürlich mit vielen anderen zusammen. Da gibt es ja viele Gruppen, viele Organisationen, die dann aktiv werden. Aber wir sind da sozusagen kräftig mit dabei und gerade auch in Zeiten, jetzt sage ich mal, wie derzeit, wo das Thema Atomenergie nicht so die Schlagzeilen beherrscht, bleiben wir am Ball und informieren weiter über aktuelle Entwicklungen und mischen uns ein. Und das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe zurzeit.
Ja, man hat es ja auch eben in den Nachrichten vom Deutschlandfunk gehört. Das ist die neueste Meldung heute vom Tage, aber da kommen wir später nochmal drauf, der Atommüll doch wesentlich umfangreicher ist, als bisher kolportiert wurde. Sag mal ganz kurz was zu deiner Person. Wie lange bist du jetzt aktiv oder überhaupt bei Ausgestrahlt? Warst du vorher schon politisch in der Bewegung?
Ja, ich bin eigentlich seit 30 Jahren am Thema Atomenergie dran, also eigentlich seit meiner Jugend und komme ursprünglich auch aus Süddeutschland, aus Mannheim. Und
quasi Nachbar.
Genau, da ist ein großer Rangierbahnhof, da gingen immer Atommülltransporte drüber, rundherum die AKWs Biblis, Philippsburg, Obrichheim, war dann in Wackersdorf aktiv, als dort in Bayern eine Wiederaufarbeitungsanlage gebaut werden sollte und war dann 20 Jahre habe ich dann im Wendland gewohnt und habe sozusagen den ganzen Gorleben-Konflikt, habe da viel mitgemacht und auch organisiert und lebe jetzt seit einigen Jahren in der Nähe von Hamburg und arbeite eben in Hamburg bei Ausgestrahlt.
Okay, du hast es ja gerade angedeutet, ihr finanziert euch hauptsächlich oder ausschließlich aus Spenden oder werdet ihr von irgendjemandem bezuschusst?
Nee, das ist wirklich, also wir sind, also ne, manchmal auch, was weiß ich, gibt sowas wie die Bewegungsstiftung, das ist eine Stiftung, die die Protestbewegung unterstützt, die hat uns auch schon mal was gegeben, aber sonst sind das wirklich Einzelpersonen, die uns mit kleineren und größeren Beträgen, manche auch eben durch als Förderer, die praktisch dann wirklich monatlich was spenden, das ist das, was diese Organisation am Leben hält.
Ja, also praktisch dann wirklich politisch unabhängig, aber das bringt natürlich sicher auch gelegentlich finanzielle Engpässe mit sich, oder sehe ich das falsch?
Ja, im Augenblick ist es gerade weil natürlich das Thema Atom jetzt nicht so in den Schlagzeilen ist derzeit, ist es natürlich dann auch schwieriger mit Spenden. Und wir haben gerade so eine gewisse Rettungskampagne gestartet, weil wir gerade wirklich unsere Rücklagen geschmolzen sind. Und wenn wir so weitermachen wollen wie bisher, dann brauchen wir neue Unterstützung. Und da trommeln wir gerade mächtig dafür, dass das gelingt und haben auch schon eine ganze Reihe neue Förderer jetzt gewinnen können. Also von daher hoffe ich, dass wir dann auch weiterarbeiten können im nächsten Jahr.
Ja, das hoffen wir ja alle auch, weil ich meine, die Arbeit, die ihr macht, ist ja mit anderen, auch mit Greenpeace oder BUND oder der, wie sie alle heißen, die örtlichen, die lokalen Anti-Atom-Initiativen, wie hier bei uns in Biblis. Steigen wir mal jetzt ins Thema ein. Der Atomausstieg ist ja laut Gesetz bis 2022 festgezurrt. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Na, wir hatten ja nach Fukushima so ein bisschen eine doppelte Debatte. Da wurden die 8 ältesten Atomkraftwerke wurden ganz schnell von Merkel vom Netz genommen. Und dann ging es darum, sollen die dann doch wieder weiterlaufen oder nicht? Und da haben die großen Proteste, die es dann ja auch gab 2011, ganz entscheidend mit dazu beigetragen, dass diese 8 AKW dann wirklich endgültig stillgelegt werden. Also auch die beiden Blöcke in Biblis zum Beispiel. Aber die neueren Reaktoren, da wurde im Bundestag beschlossen, die sollen noch weiterlaufen. Die meisten davon eben wirklich bis 2022. Und das heißt, dass Deutschland heute noch zweitgrößter Produzent von Atomstrom in der EU ist. Das wissen viele nicht. Viele denken, ja, Deutschland ist längst ausgestiegen oder es ist praktisch gar nicht mehr lange hin. Aber nein, Deutschland ist da noch ganz groß im Rennen und wird es auch noch auf Jahre bleiben. Und diese Anlagen werden natürlich immer älter, immer störanfälliger. Die Stromkonzerne wollen aber andererseits immer weniger investieren in die Sicherheit dieser Anlagen. Und dadurch wird im Prinzip jeder Tag, den sie weiterlaufen, wird auch gefährlicher und es wird auch weiter Atommüll produziert jeden Tag. Und deswegen sagen wir, man sollte nicht bis 2022 warten, sondern diese Kraftwerke jetzt abschalten. Wir brauchen die auch gar nicht mehr für die Stromversorgung hierzulande. Und von daher ist es eigentlich nur noch, sagen wir mal, eine Absicherung für das goldene Ende, ne, dass die nochmal richtig damit viel Gewinn erzielen. Aber sagen wir mal, irgendeinen Nutzen für die Bevölkerung haben diese Kraftwerke nicht. Ganz im Gegenteil, die Gefahren steigen Tag für Tag.
Ja, man sieht es ja auch in, glaube Grafenrheinfeld ist es, wo in Bayern eigentlich früher abgeschaltet wird als ursprünglich geplant. Ist der Ausstieg zementiert oder gibt es da Anzeichen für einen erneuten, naja, Rollback oder sagen wir besser Ausstieg aus dem Ausstieg, wie bereits schon mal von der Schwarz-Gelb vollzogen? Gibt es da Anzeichen dafür oder?
Naja, wir kriegen manchmal mit, was so, es gibt ja so, sag ich mal, so Branchentreffen der Atomwirtschaft und die waren natürlich in der Zeit nach Fukushima, waren die sehr, sagen wir mal, pessimistisch gestimmt und inzwischen sind da schon wieder ganz andere Töne zu hören, dass sie sagen, ne, es könnte schon länger gehen als 2022 und E.ON und RWE haben ja jetzt auch beschlossen, dass sie sozusagen vor Gericht eigentlich so ziemlich alles angreifen, was jetzt atompolitisch geregelt ist, also sowohl die Atomausstiegspläne werden beklagt, als jetzt auch alle Pläne, die es zum Atommüll gibt, also da gehen die gerade massiv in die Offensive. Und dann haben wir eine Situation, hast du es angesprochen, in Bayern. Dort laufen derzeit noch 4 Atomkraftwerke. 50% des Stroms in Bayern kommen aus Atomkraft. Und Horst Seehofer als Ministerpräsident tut ja gerade alles, damit es nicht zu einer Energiewende kommt in Bayern. Also der ist gegen die Windenergie, gegen Pumpspeicherkraftwerke, gegen Stromtrassen. Also sozusagen, da wird sozusagen alles angegriffen. Und da gibt es inzwischen auch in der bayerischen Wirtschaft immer mehr Stimmen oder in der CSU, die sagen, dann lassen wir doch einfach die Atomkraftwerke länger laufen. Von daher glaube ich, wir kriegen diese Auseinandersetzung nochmal in ein paar Jahren, also bevor dann 2022 Schluss sein soll, wird dann schon nochmal probiert werden, ob man da nicht noch ein paar Jährchen rausholen kann. Politisch wird das dann verpackt, die werden sagen, es bleibt beim Atomausstieg, der dauert nur ein paar Jahre länger, also das ist ja eh so ein bisschen die Situation gerade. Im Prinzip haben wir einen Weiterbetrieb von neuen Atomkraftwerken und nennen das Atomausstieg, damit die Leute ruhig halten. Das halte ich für eine ganz fatale Situation letztendlich, ja, weil die Gefahren, wie gesagt, immer größer werden.
Je älter die Kraftwerke werden, umso störanfälliger werden sie wohl auch.
Ja, genau.
Naja gut, wenn es dann so weit kommt, sage ich jetzt mal, habt ihr noch mehr Existenzberechtigung als jetzt, oder? Es gibt da dieses, ja, oder wird zumindest vorbereitet, die Diskussion wurde angestoßen, diese, also ich bezeichne das so ganz gerne als der Neuergeschenk der AKW-Betreiber, Stichwort Bad Bank AKW, was verbirgt sich dahinter?
Ja, es ist eine Diskussion losgegangen, wer bezahlt denn eigentlich alles, wenn es jetzt sozusagen zum Abriss von Atomkraftwerken kommt, wenn dann der Atommüll ja über Ewigkeiten gelagert werden soll. Es gibt da gesetzlich vorgeschrieben, mussten die Betreiber der AKWs mussten Rückstellungen bilden. Das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass jetzt irgendwo im Tresor da das Geld liegt, sondern das ist einfach nur was in der Bilanz dieser Unternehmen. Das heißt, das ist Geld, damit wirtschaften die. Das heißt, wenn eines dieser Unternehmen insolvent wird, denen geht es ja auch nicht mehr so gut, den Stromkonzern, dann ist das Geld weg. Ja? Und dann muss im Prinzip müssen die Steuerzahler das alles auf sich nehmen, den Abriss der AKW. Und da geht es um gigantische Milliardenbeträge. Also bisher betragen diese Rückstellungen 37 Milliarden Euro. Und wenn das Geld weg ist, dann ist eben der Staat dran. Und jetzt haben die Betreiber der AKW vorgeschlagen, dass sie sozusagen dieses Geld, diese 37 Milliarden, dem Staat überantworten und dann aber raus sind aus der Nummer. Ja? Das heißt, wenn es dann am Ende doch teurer wird, der Abriss, und davon ist eigentlich auszugehen, ja? Also zum Beispiel der Abriss des AKW Würgersen ist jetzt weitgehend abgeschlossen, das hat 17 Jahre gedauert und ist viermal so teuer geworden als ursprünglich geplant. Ja? Und wie gesagt, dann noch die Ewigkeitskosten mit der Atommülllagerung kommen ja auch noch oben drauf. Und von daher werden diese 37 Milliarden vorne und hinten nicht reichen. Und das heißt, wir haben dann irgendwann die Situation, wenn dann weitere Kosten entstehen in einigen Jahrzehnten, dass dann diese Firmen eben aus der Verantwortung entlassen sind. Und dagegen wehren wir uns und wir sagen, es muss einerseits, ja, sind wir dafür, dass diese Gelder nicht bei den Unternehmen bleiben wie derzeit, sondern in staatliche Hand kommen oder in Form eines öffentlich-rechtlichen Fonds oder sowas, damit eben auch wenn ein Unternehmen in Insolvenz geht, das Geld noch da ist. Aber auch wenn es so einen Fonds gibt, und sollten die Unternehmen weiter haften, wenn dann eben die Kosten doch größer werden als bisher angesetzt, wovon ja wahrscheinlich auszugehen ist. Also das heißt sozusagen Verstaatlichung dieser Gelder ja in gewissem Sinne, aber dadurch nicht die AKW-Betreiber aus der Verantwortung nehmen. Das ist eigentlich unsere Forderung an der Stelle.
Mhm. Ich meine, da passt ja jetzt genau das dazu, was vorher in den Nachrichten beim Deutschlandfunk waren, was ich ja in der Sendung von denen heute Nachmittag um 11:30 gibt es immer eine Sendung Umwelt und Verbraucher, da wurde ein bisschen ausführlicher darüber berichtet, dass eben der Atommüll, der anfällt, doch viel umfangreicher ist als bisher errechnet. Da kommt eben jetzt endlich mal der Mittel- und schwachstrahlende Abfall dazu aus dem Rückbau, Abriss, das wird ja alles dann eben auch zu einer Kostensteigerung führen. Jetzt gibt es eine Entschließung vom Bundesrat eben im Hinblick auf diese Rückstellungen zur Insolvenzsicherung der Rückstellungen, für die Stilllegung, Abbau und Entsorgung im Atombereich. Was steht da drin und wie bindend bzw. welchen Stellenwert hatten die Entschließung des Bundesrates? Sind die Bundesländer sich da auch dann weitestgehend einig bei der Sache?
Naja, erstmal diese Verhandlungen um diese Entsorgungsrückstellung, die führt die Bundesregierung, das macht der Bundeswirtschaftsminister, also Herr Gabriel, das macht das Bundeskanzleramt, also Herr Altmaier als Kanzleramtsminister, die führen diese Gespräche völlig im Geheimen, da kriegt niemand was mit. Also es hieß ja jetzt immer, beim Atommüll soll es in Zukunft transparenter zugehen, das ist hier nicht der Fall. Dann haben einige rot-grüne Bundesländer gesagt, jetzt gehen wir mal in die Initiative und die können das ja dann nur über den Bundesrat und haben dort eine Entschließung eingebracht, die genau das fordert, also so einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzurichten. Das war dann eigentlich schon klar, dass das eine Mehrheit bekommt im Bundesrat. Ist aber dann ist es nur praktisch eine Empfehlung, wenn es wie so eine Resolution, sage ich mal, ja, dann, also das ist nicht bindend, ja, sondern der Bundesrat hat da keine, sage ich mal, Gesetzesvollmacht an der Stelle. Aber dann gab es die Situation, dass plötzlich das Land Nordrhein-Westfalen, was ja auch rot-grün regiert ist, die Frau Kraft als Ministerpräsidentin, dann plötzlich gesagt hat, nee, wir wollen das nicht so streng, diese Forderung. Also wie gesagt, wäre ja eh nicht bindend gewesen, aber Nordrhein-Westfalen hat dann gesagt, E.ON und RWE haben beide ihren Sitz in NRW und wenn die jetzt ihre Rückstellungen an so einen Fonds abgeben müssen, dann bedeutet es ja weniger Steuereinnahmen für Nordrhein-Westfalen. Also haben praktisch an der Stelle gesagt, wir müssen diese Unternehmen schützen, weil die sitzen bei uns in der Region und deswegen wollen wollen wir nicht, dass die haften müssen für den ganzen Atommist, den sie angerichtet haben. Und das finde ich natürlich ein sehr kurzsichtiges Handeln von Frau Kraft, weil sie spart vielleicht jetzt ein bisschen was bei Steuereinnahmen, hat aber dann andererseits über Jahrzehnte und Jahrhunderte höhere Kosten. Und gut,
ja, die Frau Kraft dann egal, wahrscheinlich weil, nicht mehr.
Die will sozusagen natürlich jetzt die nächste Wahl gewinnen, ja, aber ja. Aber das zeigt so ein bisschen, dass Politik hier manchmal eben dann doch in vier Jahresrhythmen denkt, bei einem Problem, was uns 1 Million Jahre oder unsere Nachkommen beschäftigen wird, und das passt dann halt immer nicht so richtig gut zusammen.
Mhm. Viel beschworen ist ja auch immer wieder, wahrscheinlich vorwiegend von der Atomindustrie, eine Renaissance der Atomenergie. Also die letzte EU-Kommission, die jetzt am 31. Oktober abgelöst wurde durch eine neue, hat nochmal kurz schnell staatliche Beihilfen für 2 Druckwasserreaktoren am Standort Hinkley Point in Großbritannien genehmigt. Ein Stromreaktor in Finnland, der sollte schon 2009 ans Netz gehen, ist jetzt aber 2018 versprochen. Da klagen jetzt Areva und Siemens als Bauherren gegen den dortigen Stromversorger, der klagt gegen Siemens Areva. Ist unter diesem Gesichtspunkt tatsächlich mit einer Renaissance der Atomenergie in Europa zu rechnen?
Ja, ich glaube, man muss erstmal ganz klar sagen, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist ein Atomkraftwerk heutzutage nicht mehr zu finanzieren in keinem Land. Ja? Und es wird eigentlich nur noch dort werden neue AKW gebaut, wo das sozusagen staatlich finanziert wird, in China, in Indien, in Russland hauptsächlich. Das sind eigentlich die 3 Länder, die noch in größerem Maße Atomkraftwerke bauen. Und in Europa ist es so, dass jetzt natürlich mit dieser Entscheidung der EU-Kommission das auch in der EU-Staaten solche Beihilfen geben dürfen. Dadurch kann es dann wieder für die Atomwirtschaft rentabel werden. Ja, also in Großbritannien für Hinkley Point ist da von 19 Milliarden Euro staatlicher Beihilfe die Rede. Ja. Also wenn man sich überlegt, was man mit diesem Geld machen könnte, wenn man es in erneuerbare Energien oder in Energieeffizienz stecken würde. Ja. Aber nein, da hat sozusagen letztendlich die Lobbyisten der Atomunternehmen haben da in Brüssel sich durchgesetzt. Ja. Am Ende war es ja nur mit einer Stimme Mehrheit in der EU-Kommission, und das war die Stimme von Herrn Oettinger als deutscher EU-Kommissar, der dafür gestimmt hat. Also wie gesagt, rein ökonomisch betrachtet macht es keinen Sinn mehr mit der Atomkraft, aber weil die Lobby einfach immer noch viel Einfluss hat, haben sie es an der Stelle geschafft, dass es in Staaten wie Großbritannien oder auch in Tschechien wird es überlegt, in Polen wird es überlegt, dass dann mit staatlicher Beihilfe das dann doch für die Wirtschaft nochmal rentabel wird. Und ja, die Bevölkerung zahlt dann eben drauf an der Stelle.
Der Hauptgrund oder ja der wesentliche Grund, weshalb ich auf die Idee kam, mit dir das Telefongespräch zu führen, ist, du sitzt ja als vielbeachteter, muss man inzwischen sagen, Beobachter in der Atommüllkommission, also nicht am Verhandlungstisch oder wie immer der Tisch bezeichnet werden mag, sondern auf der Balustrade und guckst und hörst zu, was die Damen und Herren dort verhackstücken. Seit wann gibt es denn diese Atommüllkommission? Kommission, von wem wurde sie eingesetzt und worin bestehen denn die eigentlichen Aufgaben der Kommission?
Ja, die Kommission ist entstanden sozusagen in der Debatte um das sogenannte Endlagersuchgesetz. Also als sich 2011 der Bundestag dann nach Fukushima geeinigt hatte auf viel zu lange AKW-Laufzeiten, dann gab es die Idee, jetzt versucht man auch mal das Atommüllproblem gemeinsam anzugehen zwischen Bund und Ländern, und hat dann eben neues Gesetz entwickelt. Und wir haben dann immer gefordert, bevor ihr ein Gesetz macht, redet doch erstmal mit den Betroffenen, dort wo der Atommüll schon lagert, und fragt die, wie sie sich das vorstellen, weil ich meine, in dieser ganzen Atommülldebatte ist einfach ganz viel Vertrauen verspielt worden in den letzten Jahrzehnten, und man kann am Ende nur gute sozusagen Umgang mit diesem Konflikt finden, wenn man eben auch sozusagen die Betroffenen mit an den Tisch holt. Und deswegen haben wir eigentlich so eine Kommission gefordert, aber was sie dann gemacht haben, ist, dass sie dann erst dieses Gesetz beschlossen haben, wo schon genau drin steht, wie dann die Suche nach einem Atommülllagerplatz laufen soll, und haben dann gesagt, jetzt machen wir noch eine Kommission, die das Ganze nochmal diskutiert. Aber der Bundestag hat keine Pflicht, dann zu übernehmen, was diese Kommission beschließt. Die Kommission wurde dann gestartet dieses Jahr im April, hat inzwischen 5-mal getagt. In dieser Kommission sitzen 32 Leute, jeweils 8 aus dem Bundestag und von den Landesregierungen, 8 sogenannte Wissenschaftler, sage ich mal, und 8 sogenannte Vertreter der Zivilgesellschaft. Sogenannt deswegen, weil bei den Wissenschaftlern sitzen eine ganze Reihe mit am Tisch, die große Freunde sind des bisherigen Standorts Gorleben, die sogar sagen, was sollen wir jetzt überhaupt noch mal neu suchen? Es gibt doch Gorleben. Also dazu muss man ja wissen, dass dieser Standort allein aus geologischen Gründen völlig ungeeignet ist. Da hat das Salz direkten Kontakt zum Grundwasser in Gorleben, was überhaupt nicht sein darf bei einem Atommülllager. Aber trotzdem halten die an Gorleben fest. Und bei den Vertretern der Zivilgesellschaft, wie das so schön heißt, da denkt man, naja, da sitzen jetzt vielleicht die Anti-Atom-Initiativen, aber da sitzen erstmal drei Vertreter der Atomwirtschaft. Also eigentlich sollten es nur zwei sein. Und zwei von den Gewerkschaften. Und dann hat man aber festgestellt, dass der eine Gewerkschaftsvertreter ist gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratschef von E.ON. Also da haben die auch nochmal ihren Mann platziert zusätzlich. Dann sitzen da zwei Vertreter der Kirchen. Da ist für die katholische Kirche ein CDU-Politiker, der Herr Milbrat, der früher Ministerpräsident in Sachsen war. Und die beiden Plätze, die dann wirklich für die Umweltverbände vorgesehen waren, von 34-köpfigen Kommission noch mit zwei Vorsitzenden, diese beiden Plätze, die blieben erstmal leer, weil wir alle gesagt haben, in der Zusammensetzung macht das für uns keinen Sinn. Und auch unter den Spielregeln, wie diese Kommission arbeiten soll und unter der Bedingung, dass es dieses Gesetz schon gibt. Also ist erstmal niemand aus den Umweltverbänden, aus den Initiativen auf diese zwei Plätze. Und dann hat die Politik eine Menge Druck gemacht in Richtung Umweltverbände und hat dann am Ende doch zwei gefunden. Das ist ein bisschen blöd, weil diese Umweltbewegung hat ja sozusagen kein Parlament, keine Vollversammlung, wo solche Entscheidungen fallen. Das heißt, von diesen 20 Initiativen und Verbänden, die gemeinsam überlegt haben, soll man da reingehen oder nicht, haben 18 haben quasi Nein gesagt und zwei haben Ja gesagt und die zwei haben es dann halt gemacht, also der BUND und die Deutsche Umweltstiftung. Und beim BUND war eigentlich auch die Basis auf der letzten Bundesdelegiertenkonferenz dagegen. Und dann hatte sozusagen ein kleineres Gremium hat es dann trotzdem beschlossen. Das ist schon sehr schade. Und diese Umweltstiftung, da sitzen im Vorstand einige Politiker, die dieses Gesetz im Bundestag mitbeschlossen haben. Also auch da jetzt nicht das, was man sich unter, sagen wir mal, das, wenn man sagt, die Parteien haben es die letzten Jahrzehnte nicht gut hingekriegt mit dem Atommüll, jetzt muss mal die Gesellschaft ran. Dann haben sich die Parteien letztendlich da eine Kommission gezimmert, die doch wieder sehr nah oder auch zum Beispiel die Wissenschaftler, die wurden eben von den Politikern ausgesucht und nicht gemeinsam auch mit Vertretern der Bevölkerung, die betroffen ist, sondern die wie soll jetzt eine Bevölkerung den Wissenschaftlern vertrauen, die dann doch wieder nur die Politik repräsentieren. Also da ist vieles schiefgelaufen in dieser Kommission. Aufgabe ist jetzt einerseits dieses Gesetz sich nochmal anzugucken und Vorschläge zu machen zur Überarbeitung des Gesetzes. Aber ob die der Bundestag dann annimmt, steht in den Sternen.
Also
und dann soll diese Kommission Kriterien...
Es ist nicht bindend für den Bundestag, beziehungsweise die Bundesregierung. Also du hattest ja schon angedeutet, in der Anti-Atom- bzw. Umweltbewegung hat es eine heftige Diskussion gegeben, ob Vertreterinnen und Vertreter in diese Kommission entsandt werden sollen. Du hast ja auch schon manchen Grund genannt, was spricht denn eigentlich grundsätzlich gegen die Mitarbeit? Es gab ja jetzt erst dieser Tage wieder eine Einladung von den beiden Vorsitzenden an Ausgestrahlt, die Bürgerinitiative Lichhoff-Dannenberg, die ja hauptsächlich mit Gorleben zu tun hat, und an Greenpeace, und die haben einvernehmlich diese Teilnahme abgesagt. Warum? Ich meine, immerhin hätte man doch die Chance, da Einfluss zu nehmen auf eine Entscheidung, oder?
Naja, wenn das so wäre, dass man da Einfluss nehmen könnte, dann wären wir da auch hingegangen. Unsere Erfahrung ist aber mit diesen ganzen Politikern, die da sitzen und mit der ganzen Debatte, die wir jetzt schon gerade um das Gesetz seit 3 Jahren geführt haben, dass immer, wenn wir irgendwo unsere Argumente vortragen konnten, dann heißt es hinterher, naja, wir haben ja auch mit denen gesprochen, die waren ja praktisch beteiligt, aber unsere Argumente wurden nicht gehört. Ja? Also man hat es dann doch anders gemacht. Also und von daher sagen wir, was sollen wir da noch hingehen? Dem Ganzen praktisch so ein Öko-Feigenblatt geben, ja, und nachher zählt es aber doch nicht, was wir sagen. Ja? Also ich will ja jetzt gar nicht, dass alles genau so gemacht wird, wie ich es sage. Das ist ja gar nicht der Punkt. Man muss sich ja irgendwie einigen. Wir sagen, so eine Kommission braucht Konsensentscheidungen. Da müssen alle Interessen gewahrt sein. Aber das heißt, dass sozusagen die Position aus der Umweltbewegung da eben auch nicht einfach überstimmt werden dürfen. Und so ist es aber jetzt geregelt. Und da macht es dann keinen Sinn mitzumachen, weil dann ist es nur eine Legitimation für ein schlechtes Verfahren. Und dafür geben wir uns nicht her.
Hm. Wie bewertet ihr, vielleicht ganz kurz zwei Sätze, wie bewertest du denn die Arbeit der jetzt in der Kommission vertretenen Umweltverbände? Du sagtest schon, BUND und die Deutsche Umweltstiftung. Haben die da ja, Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Oder sind die nur, wie du sagst, das Feigenblatt?
Na, bisher sehe ich da keinen Einfluss. Also da werden immer wieder, auch gerade der BUND ist da sehr fleißig und macht immer wieder Papiere und schlägt Sachen vor, aber die dann einfach nicht, die werden teilweise von den Vorsitzenden dann nicht mal auf die Tagesordnung gebracht und spielen in der Debatte einfach bisher keine Rolle. Und von daher mache ich mir da nicht viel sozusagen Illusionen drüber, dass da viel rauszuholen ist. Aber die Umweltstiftung hat sich bisher ja auch, was Atommüll angeht, wer kennt die schon sozusagen, die hat sich da auch nicht gut davor getan. Der BUND ist für uns eigentlich in unserer Anti-Atomarbeit ein ganz wichtiger Bündnispartner, ist es auch in anderen Bereichen ja immer noch, nur jetzt bei dieser Atommüll-Kommissionsfrage sind wir sehr unterschiedliche Ansicht, wobei, wie gesagt, die BUND-Basis das Ganze auch sehr kritisch sieht und ich auch nicht sicher bin, ob der BUND da wirklich bis zum Ende am Tisch bleibt, also gerade wie sich jetzt entwickelt.
Wie sollte denn aus Sicht von ausgestrahlt eine zielführende Arbeit in der Kommission erfolgen? Du hattest mir da letztes Mal erzählt mit Einbindung von den örtlichen, von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und gibt es nach eurer Vorstellung schon Kriterien, wie ein sicheres Endlager, ich setze mal das Wort End in Anführungszeichen, weil das wäre ja eine weitere Frage, ist eine Endlagerung sinnvoll? Wäre es nicht besser, eine Rückholbarkeit zu ermöglichen? Welche Kriterien sollten das nach eurer Ansicht sein?
Naja, erstmal, dieser Begriff Endlager, der suggeriert ja immer so schön, das ist sozusagen dieses Problem gelöst, ja, so, und Endlager heißt ja eigentlich von der Definition, muss für 1 Million Jahre sicher sein, und so einen Ort gibt es nicht auf der Welt, ja, so, und deswegen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir sagen, es ist einfach nicht zu verantworten, weiter diesen Atommüll zu produzieren, ja, wenn man eben keinen sicheren Lagerplatz auf Dauer hat, und das heißt aber, am Ende muss es dann einen Lagerplatz geben, der, sagen wir mal, der am wenigsten schlechte ist, ja, den muss man suchen, und auch die Lagermethode, die am wenigsten schlecht ist, ja. Ich selbst bin, was sozusagen oberirdische Langzeitlagerung angeht, schon auch eher skeptisch, weil ich sage, wenn ich 100 Jahre deutsche Geschichte zurückgucke und die ganzen Kriege und so alles und weiß nicht, was in Zukunft noch kommt, und dann die Vorstellung, da liegt der Atommüll irgendwo oberirdisch, von daher bin ich schon eher für eine geologische Tiefenlagerung, aber spätestens seit den Erfahrungen mit der Asse wissen wir auch, da kann man auch alles falsch machen, ja, also auch das ist nicht einfach zu lösen.
Wo der Müll ja jetzt wieder rausgeholt werden muss.
Ja, genau. Ne? Also da säuft alles ab, da ist schon die Salzlauge kontaminiert inzwischen, ist radioaktiv, also, und das nach wenigen Jahrzehnten. Ne? Auch da hat die Wissenschaft am Anfang gesagt, ist für 1 Million Jahre sicher. Also von daher, ich habe da auch nicht jetzt zu sagen, das ist der sichere Weg, den gibt es nicht. Aber jetzt sagen wir mal vom Verfahren, wie kann man vorgehen, ja? Da ist ja am Ende, sozusagen, wenn man sich jetzt geeinigt hat, mit allen Sachverständigen auch, auf das ist jetzt das am wenigsten schlechte Verfahren und der am wenigsten schlechte Ort, dann gibt es ja immer noch die Bevölkerung vor Ort, die natürlich erstmal das nicht will, dass der Atommüll zu ihnen kommt und die das Risiko nicht wollen. Und wenn es dann da scheitert und es dann sozusagen da liegen bleibt, wo es jetzt liegt, ja, wo es ja auch nicht sicher gelagert ist in irgendwelchen Zwischenlagerhallen in Castrop-Behältern, da kann es ja auf Dauer auch nicht bleiben. Das heißt, dann haben wir echt ein Dilemma, ja. Und deswegen.
Zumal diese Fristen ja jetzt dann auslaufen, oder?
Naja, die Zwischenlager sind für 40 Jahre konzipiert. Und es ist heute schon völlig klar, dass wir, das ist ja schon 20 Jahre her, die erste Einlagerung in solchen Zwischenlagern. Das heißt, wir haben gerade noch mal 20 Jahre vor uns und bis dahin ist klar, wird es nirgends einen langfristigen Lagerplatz geben. Ja, das dauert viel, viel länger. Und das heißt, wir haben eh das Problem, dass wir jetzt gucken müssen, was machen wir denn bis dahin mit dem Müll? Und diese Frage ist noch völlig ungelöst. Da geht auch bisher niemand ran an diese Frage, was passiert eigentlich nach diesen 40 Jahren in den Zwischenlagern? Ja, so gesehen brauchen wir langfristige Lagermöglichkeiten, die eben möglichst wenig unsicher sind. Aber um das zu schaffen, um nicht am Ende, dass es am Ende nicht sozusagen an der örtlichen Bevölkerung scheitert, ja, die das erstmal natürlich nicht will, muss man ja genau die Leute, die es am Ende treffen kann, und die Landkarten gibt es ja, wo sind geologisch die Gesteinsschichten, die überhaupt in Frage kommen, muss man die Leute von Anfang an mit einbeziehen und muss sagen, wie muss denn für euch so ein Suchverfahren aussehen, welche Experten müssen, sind, habt, zu welchen Experten Staaten habt ihr Vertrauen? Welche Einspruchsrechte wollt ihr haben, damit ihr am Ende so einer Entscheidung überhaupt vertrauen könnt? Weil die Gorleben-Geschichte hat ja gezeigt, er wurde immer nur getrickst und gelogen und betrogen und da ist alles Vertrauen verspielt worden. Und so darf man es ja nicht nochmal machen, weil dann wird es auch wieder nicht klappen mehr, sondern man muss es ganz anders machen. Und das heißt von Anfang an mit Einbeziehung der Betroffenen. Und wenn wir jetzt seit 3 Jahren reden wir über diesen Neustart der Lagersuche für Atommüll, und da war immer bei den Politikern viel die Rede von Transparenz und von Beteiligung, aber stattgefunden hat das eben nicht. Das Gesetz wurde ohne Beteiligung der Betroffenen gemacht, die Kommission wurde ohne Beteiligung der Betroffenen gemacht. Also im Prinzip ist das schon wieder die alte Nummer, ja, und die gleichen Fehler werden nochmal gemacht und so wird das am Ende nicht funktionieren.
Noch ganz kurz zum Schluss von diesem Gesprächsblock. Hat die Kommission, die hat jetzt, wie du schon sagtest, die 5. Sitzung hinter sich gebracht letzte Woche. Gibt es ein konkretes Ergebnis inzwischen? Oder eine Tendenz zu konkreten
Ergebnissen? Naja, die Kommission hat sich erstmal ganz viel mit ihrer eigenen Geschäftsordnung und wie sie überhaupt arbeiten will beschäftigt. Jetzt ging es zum ersten Mal ein bisschen inhaltlich darum, eben eine Einschätzung dieses Gesetzes. Da waren dann ganz viele Juristen da, sozusagen, die teilweise die Energieversorgungsunternehmen vertreten und haben dann erstmal erklärt, es bräuchte eigentlich gar keine neue Suche, weil man hätte doch Gorleben. Und da hätte die Energiewirtschaft ja auch schon 1,6 Milliarden bezahlt und deswegen seien sie nicht bereit, nochmal neu irgendwo anders zu gucken. Also auch da nochmal, auch jetzt mit diesen Klagen, die Industrie klagt ja jetzt sogar gegen dieses Gesetz, dieses neue, sitzt aber gleichzeitig in dieser Kommission.
Also gegen das Gesetz zur Endlagersuche.
Genau, ja. Und sagen praktisch, das Gesetz schreibt ja vor, es soll nochmal woanders gesucht werden. Und die sagen jetzt, nee, wir haben doch Gorleben, wir müssen nicht woanders suchen. Ja, also sozusagen die ganze Grundlage, diese ganze angebliche politische Einigung jetzt neu zu suchen, wird von der Energiewirtschaft gar nicht mitgetragen. Und das zeigt so ein bisschen, es gibt eben diesen großen Konsens, der da immer beschworen wird, den gibt es gar nicht. Ja, und man müsste eigentlich erstmal sich über Gorleben einigen, bevor man sozusagen eine Neustart der Suche startet, aber das ist einfach nicht passiert.
Ja, ich meine, das ist ja nur eine Klage. Es gibt ja die Klage gegen die Brennelementesteuer, gegen Vattenfall, das ist jetzt allseits bekannt, verklagt die Bundesrepublik wegen dem Atomausstieg auf 4,7 Milliarden. Gut, wir haben noch 3-4 Minuten Zeit, Jochen. Was ich gerne mit dir nochmal besprechen wollte, ist diese Thematik. Es gibt ja jetzt eine Diskussion, Verhandlungen, wie immer man das jetzt auch nennen mag, für eine Entsorgung von 457 Castoren aus den AKWs in Jülich und Hamm-Üdentrop. Und die sollen nun ja verschoben werden, und zwar in die USA. Laut deutschem Atomgesetz sind ja Exporte ins Ausland verboten und auch im Endlagersuchgesetz steht es ja drin. Das wäre ja dann wohl gesetzeswidrig. Und weshalb gerade in die USA?
Nee, man muss wissen, es geht hier um Brennelementkugeln aus einem speziellen Reaktortyp, dem Hochtemperaturreaktor. Der lief eben in Jülich und in Hamm-Üdentrop in Nordrhein-Westfalen. Und diese Kugeln lagern jetzt in diesen 54 Behältern. Und im Prinzip, gerade die aus Jülich, das Forschungszentrum, das gehört dem Staat. Also das Bundes- und das Landesforschungsministerium, denen gehört dieser Atommüll. Und die schlagen jetzt diese Atommüllexporte vor, die eigentlich illegal sind. Ja, das muss man sich wirklich vorstellen. Und zwar soll dieser Müll in eine militärische Atomanlage in den USA nach Savannah River und dort in irgendeiner Weise wieder aufgearbeitet werden. Wiederaufarbeitung, das wissen wir, heißt ja, dass wir hinterher noch mehr Atommüll haben als vorher und die Gefahren eher noch steigen. Aber das Zeug soll halt aus Deutschland weg. So, jetzt steht im Gesetz, das darf man nicht. Was machen die also? Sie sagen, dieses Kraftwerk in Jülich vor allem, sagen sie, das sei ein Forschungsreaktor gewesen. Und im Gesetz gibt es eine Gesetzeslücke, die sagt, Atommüll aus Forschungsreaktoren, der darf exportiert werden. Nun, wenn man aber jetzt bei der Internationalen Atomenergieorganisation oder beim Bundesamt für Strahlenschutz auf die Internetseite geht, da gibt es Verzeichnisse aller Leistungsreaktoren. Und da taucht dieses Atomkraftwerk in Jülich taucht auf als Leistungsreaktor. Und wenn man beim Bundesforschungsministerium auf die Seite geht...
Also das heißt, ganz kurz, das heißt, dass der Strom kommerziell genutzt wurde.
Ja, man muss wissen, ein Forschungsreaktor ist eigentlich ein Reaktor, der ist gar nicht zur Stromerzeugung da, sondern ist eine sogenannte Neutronenquelle, um sozusagen mit Neutronenbeschuss zum Beispiel Materialforschung zu machen. Das ist was technisch völlig anderes, ja. Mhm. Und wie gesagt, beim Forschungsministerium selbst gibt es eine Liste aller Forschungsreaktoren in Deutschland, da ist Jülich nicht dabei, ja. Und trotzdem sagt dieses Ministerium jetzt, das sei ein Forschungsreaktor und deswegen könnte man den Müll exportieren. 450 Castor-Behälter insgesamt, das muss man sich mal vorstellen, was das bedeuten würde. Also wie viele Castor-Transporte dann zu den Häfen rollen würden, ja, wenn man das wirklich macht. Ja. Also von daher eine ganz fiese Geschichte, die da geplant ist. Und wir organisieren eben dagegen auch gerade Proteste. Wir werden morgen Tag der Aufsichtsrat von diesem Forschungszentrum in Bonn und dort werden wir vor den Toren auch protestieren. Also von daher ist das gerade eine ganz aktuelle Debatte.
Das ist ja auch witzig. Ich meine, das müsste ja alles über den Atlantik geschippert werden. Und,
ja, genau.
Wir sollten das sicher, also mit sicher meine ich jetzt auch von außen Zugriffe oder Angriffe oder wie auch immer. Welche Reaktion gibt es denn ja in den USA? Ihr hattet da, glaube ich, einen Gast von dieser, wie heißt das, Savannah River Sidewatch, mit dem seid ihr durch Deutschland getourt. Welche Reaktion gibt es denn da drüben?
Naja,
und nochmal ganz kurz, weshalb in die USA? Wollte ich vorher noch wissen. Weshalb in die USA?
Naja, weil sozusagen diese Savannah Riverside, diese militärische Atomanlage, die haben schlicht und einfach gerade wenig zu tun und suchen sozusagen neue Auftraggeber und sagen deswegen, für $1 Milliarde nehmen wir diesen Müll aus Deutschland an und dann können wir da wieder unsere uralten Wiederaufarbeitungsanlagen weiterlaufen lassen und haben wieder sozusagen ein bisschen was zum Geld verdienen, ja. Und die örtliche Bevölkerung sagt, wir wollen jetzt nicht sozusagen der Atommülleimer für die ganze Welt werden und ist da massiv dagegen, ja, und organisiert auch den Protest. Aber ich finde es auch ein bisschen verrückt. Hier in Deutschland gibt es so ein paar Leute, die sagen dann, ach, die USA, die machen so schlimme Politik mit NSA und mit allem Möglichen, die haben es doch verdient. Ja, und dann sage ich immer, ja, die Menschen da vor Ort haben es genauso wenig verdient wie woanders. Ja, also das kann ich also nicht so ganz nachvollziehen als Argument.
Ja, nochmal ganz kurz was zu hier bei unserer Entsorgung von dem schwachen und mittelstrahlenden Atommüll. Da gibt's ja diesen netten Begriff der Freimessung. Was sollte mit dem Atommüll hier in der Form passieren?
Na, wenn ein Atomkraftwerk abgerissen wird, dann gibt es sozusagen den hochaktiven Müll, die Brennelemente, die kommen in Castor-Behälter und werden 40 Jahre gelagert, danach weiß man noch nicht weiter. Dann gibt es schwach- und mittelaktiven Müll, der kommt in diese berühmten gelben Fässer rein, ja, und muss dann irgendwo auch in ein Endlager, Langzeitlager, was auch immer, das wissen wir auch nicht wohin. So, und dann gibt es aber, sagen wir mal, Teile, die sind nur sehr gering verstrahlt, ja. Sind aber eben auch strahlend, sind gefährlich. Und dann sagt man aber, wenn das einen bestimmten Grenzwert unterschreitet, dann kann man das sozusagen in den normalen Stoffkreislauf bringen. Das wird dann sogenannt freigemessen. Wenn das den Grenzwert einhält, dann kann das zum Beispiel der alte Metall aus dem Atomkraftwerk kann dann ganz normal in den Altmetallhandel, da kann man dann Kochtöpfe oder Zahnspangen draus machen, ja, und den Bauschutt, also den Beton, der dann da abgerissen wird und der nur gering strahlt, der soll dann auf irgendwelche Hausmülldeponien oder für den Straßenbau verwendet werden. Und das ist eigentlich ein Verbrechen, weil klar ist, damit bringt man strahlende Stoffe überall sozusagen in die Natur, in den Stoffkreislauf. Und da es eben nicht die Gefahr nicht null ist, ja, sondern eben immer noch auch davon Krebsfälle entstehen können, ist das einfach eine Sache, die ist dazu da, um viel Geld zu sparen, ja, weil man da natürlich große Mengen des Atommülls eben nicht irgendwo aufwendig lagern muss, sondern man kann es einfach irgendwo auf die Deponie kippen. Aber eigentlich ist es wirklich ein Verbrechen.
Okay, Jochen, herzlichen Dank nach Hamburg. Ich hoffe, es war für die Leute am Radio aufschlussreich, informativ, interessant, spannend, wie auch immer. Ich melde mich nochmal bei dir gegen später und ja, vielen Dank dafür, dass du bei uns zur Verfügung gestanden hast. Ich habe noch 2-3 Termine für die Leute am Radio. Morgen gibt es eine Veranstaltung am Südbahnhof. Und zwar vom FR, von der HR und vom GEZ, wie der Klimawandel die Welt verändert. Und am 26.11. 19 Uhr gibt es in der Oper Frankfurt im Holzfoyer eine Veranstaltung Flughafenausbau ohne Ende? Fragezeichen. Da ist eine Anmeldung erforderlich unter veranstaltung@faz.de. Und am kommenden Samstag ist am Flughafen im Terminal 1, Abflughalle B, eine Demonstration gegen den Flughafen unter Motto Zähne zeigen. Und unser nächster Schnupperabend, wenn ihr mal bei uns reingucken wollt, ist am 1. Dezember, 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch.